Ich muss schon sagen, ich vermisse Schule schon und ich vermisse auch meine ReferendarInnen, die ich lange hatte. Aber es ist halt, diese Lehrstelle wird auch mit viel, viel Neuem gefüllt und ich bin sehr froh, dass ich diese neue Aufgabe als Bezirksamtsleiterin wirklich gewählt habe und mich dazu entschlossen habe. Ottensen ist, glaube ich, auch noch, das ist alles noch wirklich gut und prima. Man muss aber ein Auge drauf haben und das haben wir auch. Da hat sich das ist alles noch im Rahmen. Also auch wenn man sich die Beschwerdeanlage anschaut. Was anderes ist tatsächlich die Schanze. Da mache ich mir einfach wirklich große Sorgen. Also ich war ja 6 Jahre alt, als wir nach New York gegangen sind mit unserer Familie. Ich war dann ein Jahr, also ich habe meine erste Schulklasse, Schuljahr, mein erstes Schuljahr habe ich dort verbracht. Das ist schon, ja, da gibt es eine emotionale Verbindung, die ist irgendwie so ganz tief.
Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Dr. Stefanie von Berg. Moin, moin.
Moin, moin.
Du bist 1964 in Göttingen geboren. Nach einer Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten und einem Lehramtsstudium wechselst du 2011 in die Politik. Seit Dezember 2019 bist du die schillerndste Bezirksamtsleiterin Hamburgs und setzt in Altona deine Schwerpunkte unter anderem auf die Themen Klimaschutz, Mobilitätswende und soziale Stadtentwicklung. Du bist verheiratet und Mutter von einem Sohn. Du hast auf Lehramt studiert und als Lehrerin gearbeitet. Haben Lehrerinnen und Lehrer ein größeres Sendungsbewusstsein als andere Menschen oder stellst du das zumindest bei dir fest?
Das kann gut sein. Ich glaube, das ist miteinander verknüpft. Man wird ja nicht Lehrerin nur so. Also das ist schon auch eine Aufgabe und ich habe es immer auch als Berufung angesehen und ich glaube, das setzt sich jetzt auch fort.
Naturgemäß weiß man dann ja eigentlich alles besser, weil man ja anderen Leuten das erklärt als Lehrerin. Ist das als Bezirksamtsleiterin auch so?
Na, ich war als Lehrerin, habe ich versucht, nicht belehrend zu sein, sondern auch von meinen SchülerInnen auch zu lernen und sie auch zum Selbstlernen vor allen Dingen zu animieren. Das war eigentlich meine wichtigste Aufgabe und als Bezirksamtsleiterin versuche ich mein Amt auch genauso auszufüllen, indem ich zwar einige Dinge tatsächlich besser weiß, aber andere Menschen andere Dinge wiederum sehr viel besser wissen als ich.
Wenn ich mich heute, ich bin mit 2, 3 Lehrerinnen und Lehrern befreundet, denen zuhöre aus ihrem Arbeitsalltag, dann ist das offensichtlich in den letzten 10, 15 Jahren alles viel, viel schlimmer geworden, was so Disziplin und die Hilfe zum Selbstlernen und so weiter angeht. Bist du froh, dass du da so ein bisschen raus bist seit 12 Jahren?
Also, ich war ja nicht 12 Jahre raus, sondern wir sind ja in einem Teilzeitparlament gewesen und das ist ja immer noch ein Teilzeitparlament.
Also seit 5 Jahren bist du raus.
Ungefähr. Ja, seit 3,5 ja. Jahren bin
oder
ich
so.
Raus,
ja.
Wobei ich wirklich lange nicht mehr selber unterrichtet habe in der Schule, sondern ich war ja Lehrer, Ausbilderin und Leiterin des Studienseminars Stade für das Lehramt an berufsbildenden Schulen. Das heißt, ich war tatsächlich lange Jahre nur in Tüdelchen Lehrer, Ausbilderin. Habe viel Schule gesehen und saß dann immer, ich bin eine von denen, die dann hinten drin sitzt und sich den Unterricht anguckt bei Prüfungen und so. Das war mein Job. Und ich muss schon sagen, ich vermisse Schule schon und ich vermisse auch meine ReferendarInnen, die ich lange hatte. Aber es ist halt, diese Lehrstelle wird auch mit viel, viel Neuem gefüllt und ich bin sehr froh, dass ich diese neue Aufgabe als Bezirksamtsleiterin wirklich gewählt habe und mich dazu entschlossen habe.
Nun hast du dich immer weiter in den hohen Norden von Niedersachsen hochgerobbt sozusagen. Wieso hast du deine politische Karriere nicht auf die Spitze getrieben Richtung Hannover und hättest im Landtag gesessen und wärst jetzt Ministerin vielleicht?
Naja, ich wohne ja in Hamburg, da ist auch wirklich mein Herz, das muss man ganz klar sagen. Und weil ich auch nie in Niedersachsen gewohnt habe, kam ich, glaube ich, auch nie in Frage. Und die Grünen waren ja auch nicht dauernd in der Regierung mit in Niedersachsen. Und das hat sich einfach nicht, ja, es hat sich einfach nicht entwickelt. Und ich bin auch da ganz froh, weil das hätte bedeutet, dass ich hätte umziehen müssen. Und wie gesagt, meine Heimat ist Hamburg.
Wenn du jetzt zurückblickst, was fehlt dir denn am wirklich leeren Beruf? Also nicht einfach nur in der Prüfung rumsitzen, sondern wirklich Kindern was beibringen.
Ja, das waren ja junge Erwachsene. Also Berufsschullehrerin ist halt junge Erwachsene. Und was mir wirklich fehlt, ist Lebensbiografien zu begleiten. Also ich glaube schon, ich habe an der einen oder anderen Stelle wirklich einen Unterschied gemacht, weil ich neue Wege aufgezeigt habe und auch Auswege aus Problemen auch gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt habe oder den jungen Erwachsenen. Das ist, muss ich sagen, fehlt mir schon. Und es war immer auch wieder toll im Unterricht, also selber, als ich noch selber unterrichtet habe, aber auch als Lehrerausbilderin, dann zu merken, dass der Knoten geplatzt ist und dann Dinge leicht von der Hand gegangen sind. Und wenn man das mit ermöglicht hat, also als ich finde, wenn ich das mit ermöglicht habe, dann war das schon ein tolles Gefühl.
Würdest du nochmal tauschen wollen oder das so in Altersteilzeit irgendwann nochmal machen wollen?
Ich will es nicht ausschließen, muss ich sagen. Ja.
Weil ich sag mal, der Kollege Rabe ruft ja dazu auf, irgendwie, dass Lehrer ruhig länger arbeiten sollen. Wäre ja vielleicht eine Idee.
Ja, mal sehen, wie lange ich noch Bezirksamtsleiterin bin, das weiß man ja nie.
Ja, wir wollen jetzt deinen Abgesang hier noch nicht vorbereiten. Und kommen aber trotzdem jetzt mal nach Hamburg, nämlich zu den Hamburg-Lieblingen. Das ist unsere Schnellfragerunde und daher gibt es immer sehr kurze, zackige Antworten nach Möglichkeit. Zum Beispiel zu der Frage, welches ist dein Lieblingsrestaurant?
Ribatejo in Ottensen.
Welches ist deine Lieblingsgrünfläche?
Der Volkspark.
Welches ist dein Lieblingsgewässer?
Die Elbe.
Welches ist deine Lieblingssehenswürdigkeit?
Ganz klar die Elbphilharmonie.
Welches ist deine Lieblingsbar?
Ja, das ist die Landgangbrauerei. Nicht richtig Bar, aber toll.
Aber Bier.
Gutes
Keine
Bier.
Keine Bar, aber Bier. Was würdest du denn einem Touristen sagen? Ich sag mal, Elbphilharmonie ist quasi Hafen, also viele Sehenswürdigkeiten konzentrieren sich in Richtung Hafen, wenn man jetzt auch die Reeperbahn quasi so als künstliche Grenze nimmt. Was wäre denn so deine Lieblingssehenswürdigkeit in Altona? Also klar, da gibt es ja auch Hafen, aber jetzt mal so als Gebäude oder...
Also ich mag ja wirklich tatsächlich unser Rathaus sehr gerne. Das ist einfach ein wahnsinnig imposantes Gebäude, finde ich super schön. Und dann fällt mir tatsächlich alles ein, was draußen ist. Also der Altonaer Balkon, das ist eine Sehenswürdigkeit. Mir geht immer das Herz auf. Also ich gehe auch gerne mal in der Mittagspause da nach vorne vor und guck mal einmal raus. Das ist super schön. Und ich mag auch wahnsinnig gern den Jenischpark.
Was mir in deiner Biografie aufgefallen ist, ich bin ja großer New York-Fan. Du durftest da schon leben, zwar in sehr frühen und jungen Jahren. Gibt es da irgendwie noch so eine Verbindung von deiner Seite aus?
Ja, emotional ist da noch ganz klar eine Verbindung. Also ich war ja 6 Jahre alt, als wir nach New York gegangen sind mit unserer Familie. Ich war dann ein Jahr, also mein erstes Schuljahr habe ich dort verbracht. Das ist schon, ja, da gibt es eine emotionale Verbindung, die ist irgendwie so ganz tief, obwohl ich wirklich lange nicht mehr da war. Es ist immer noch eine Sehnsuchtsstadt. Ich höre immer sehr interessiert zu, wenn berichtet wird, wie sehr sich New York verändert hat. Du warst ja jetzt
auch. Das ist eine
auch
stetige Veränderung in dieser Stadt.
Ja, ja.
Hat man erst mal ein Lieblingsrestaurant gefunden, ist es nach 2-3 Jahren schon nicht mehr da und es gibt was Besseres möglicherweise.
Ja. Aber was mich eigentlich am meisten geprägt hat, ist wirklich diese Erfahrung, als ein Kind, was die Landessprache nicht spricht, ins kalte Wasser geworfen zu werden und dann dort einfach in die amerikanische Schule zu gehen. Meine Geschwister waren auch mit, aber die wurden dann natürlich, ich war in der ersten, mein Bruder in der dritten und meine Schwester in der 5. Klasse. Und ich war ganz alleine auf weiter Flur in diesem Sprachraum. Und weiß, wie es sich anfühlt. Und das prägt mich heute noch, auch wenn ich an das Thema Geflüchtete und Integration denke, was das für ein Gefühl ist auf der einen Seite, aber was hilft, sich dann auch da zurechtzufinden. Und das ist tatsächlich, also ich würde mal sagen, ich will nicht sagen, ich war traumatisiert, aber es war schon eine ganz schwierige Zeit und dann ist es aber auch sehr schnell sehr viel besser geworden, weil ich eine unglaublich tolle, engagierte Lehrerin hatte und ganz liebe KlassenkameradInnen, die mir dann geholfen haben. Und dann bin ich sehr schnell dann auch in die Sprache reingekommen und habe mich dann auch total wohlgefühlt und wollte natürlich nach einem Jahr nicht mehr weg.
Hat diese engagierte Lehrerin quasi dein Lehramtsstudium ausgelöst sozusagen?
Nee, das war es nicht. Mrs. Sobel hieß sie und würde gerne wissen, ob sie überhaupt noch am Leben ist. Nee, das waren andere Erlebnisse später. Ich bin auch eher ein bisschen zufällig Lehrerin geworden, um ganz ehrlich zu sein.
Also zufällig hört sich ein bisschen so an, als deine Eltern wollten, dass du studierst und du hast halt irgendwas gemacht. In meiner Generation war das dann damals, glaube ich, eher so BWL irgendwie, wenn man so gar nicht wusste, dann hat man halt BWL. Jetzt würde man wahrscheinlich Nachhaltigkeit studieren oder so.
Ja, mein Vater wollte unheimlich gerne, dass ich Medizin studiere, weil wir aus so einer MedizinerInnen-Generation kommen. Oder so einer, also so einer Biografie. Also alle meine, also die ganzen Männer waren immer Ärzte. Und also mein Großvater war zum Beispiel tatsächlich Arzt in Stalingrad, Pathologe dort. Und dann habe ich aber keinen Studienplatz gekriegt, habe mich brav beworben, wollte es aber eigentlich gar nicht. Und dann habe ich erstmal eine Ausbildung gemacht. Und dann hat mich mein damaliger Klassenlehrer in der Berufsschule angesprochen, hat gesagt, Mensch, du hast doch Abitur und auch ein ganz gutes. Es gibt einen neuen Studiengang Gesundheitswissenschaften, hast du nicht Lust, Lehrerin zu werden? Und dann habe ich gedacht, dann habe ich mich noch außerdem noch beworben für eine Krankengymnastik-Ausbildung, habe da auch einen Platz gekriegt. Und dann habe ich gesagt, nee, ich studiere jetzt mal. Und dann habe ich angefangen und habe meine Begeisterung für die Schule entdeckt. Aber ohne diesen Klassenlehrer wäre ich nicht Lehrerin geworden.
Jetzt hat es dich ja schon sehr früh nach draußen getrieben, also ein Jahr New York. Warum bist du dann eigentlich die ganze Zeit hier so in der Region geblieben, beziehungsweise also erstmal in Niedersachsen und dann in Hamburg? Also ganz häufig erlebe ich, dass wenn Leute erstmal ein Austauschjahr hatten, dass sie dann entweder ganz wegziehen irgendwann oder aber natürlich irgendwie sehr häufig zum Studieren noch weggehen oder.
Ja, das ist bei mir
tatsächlich. Hat dich das so verängstigt, dieser Auslandsaufenthalt, dass du lieber hierbleiben wolltest?
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen meine Theorie. Also deswegen habe ich vorhin so ein bisschen von Traumatisierung gesprochen. Ich bin schon eine, die so eine Heimat braucht, die so Wurzeln ganz stark braucht. Und ich bin hier wirklich so im Norden total verwurzelt, auch wenn ich ganz häufig das Wetter hier verfluche. Ich gehe wahnsinnig gerne auf Reisen. Also ich breite meine Flügel aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, nochmal richtig ins Ausland zu gehen. Ich bin einfach auch so ein Familien- und Freundesmensch. Ist bei mir anders als bei anderen Menschen.
Wenn du dann auf Reisen bist und wiederkommst, was machst du denn dann als erstes? Wird dann erstmal ein Franzbrötchen gekauft oder musst du irgendwie gucken, ob der Hafen noch da ist? Also ich habe auch so gewisse Rituale, wenn ich so 2-3 Wochen nicht da war.
Ich wasche dann Wäsche, ich bin so eine Pragmatikerin.
Gut, das ist jetzt wenig romantisch, die schmutzige Wäsche erstmal. Natürlich würde ich das auch machen, aber während die Wäsche so läuft, würde ich dann vielleicht dann doch nochmal irgendwie im Hafen gucken, ob die Kräne noch surren und so.
Nee, das mache ich gar nicht. Ich gehe dann so bis eher in meinem Kiez dann da in Eimsbüttel ein bisschen rum. Aber nee, ich habe kein Wiederkommensritual.
Schlimm.
Ja, ich weiß.
Du hast gerade erwähnt, du lebst in Eimsbüttel, arbeitest aber in Altona. Ist das ja so gekommen, wie es nun gekommen ist. Deswegen zieht man ja auch nicht um, aber es ist doch eigentlich auch ganz schön, oder? Also, weil ich stelle mir vor, viele Politikerinnen, die ich kenne, haben halt nie Feierabend. Wenn man abends mit denen in die Kneipe geht, dann werden die immer noch angesprochen. Ist es bei dir auch so oder ist den Eimsbüttlern völlig egal, was in Altona passiert?
Nein, die Eimsbüttlerinnen kriegen schon mit, wer ich bin. Das merke ich immer wieder. An der Supermarktkasse werde ich angesprochen. Aber jetzt nicht mit konkreten Themen. Können Sie sich immer um das und das kümmern? Das war tatsächlich früher so, als ich noch Abgeordnete war. Dann hieß es irgendwie die Bushaltestelle, der Papierkorb oder sonst irgendwas. Aber ich werde schon doch mehr erkannt, als ich immer so denke. Ich denke mal, ich bin relativ inkognito unterwegs und habe festgestellt, das bin ich überhaupt nicht. Aber ich finde es ganz angenehm, tatsächlich woanders in einem anderen Bezirk zu leben, als in dem ich tatsächlich tätig bin. Ja.
Gibt es dann trotzdem mal so einen Anruf beim Kollegen in Eimsbüttel hier, ich bin jetzt schon dreimal auf dies und jenes angesprochen worden, kannst du da mal nachgucken? Also gar nicht mal, um persönliche Bedürfnisse irgendwie zu stillen, sondern einfach so ein bisschen dann Amtshilfe zu leisten?
Ja, das tue ich, habe ich dann schon, also tue ich total selten, aber dann rufe ich nicht an, sondern wir treffen uns ja regelmäßig und dann spreche ich das mal an. Und genauso ist es ja auch andersrum. Das ist ja auch gut und richtig. So gar nicht, um dem anderen in die Parade zu fahren, sondern tatsächlich zu sagen, Mensch, du, da ist, glaube ich, ein Thema, da könntest du mal drauf gucken.
Ja. Ja. Was findest du an Eimsbüttel schöner als an Altona?
Ich weiß gar nicht, ob ich das schöner finde. Ich mag Altona wirklich wahnsinnig gerne. Es ist einfach so, wir haben eine ganz tolle Wohnung, in der wir schon seit 2000 wohnen und haben natürlich einen Mietvertrag, der unschlagbar ist.
300 Euro Miete, 120 Quadratmeter.
Ganz so ist es nicht, ja. Aber tatsächlich, also mit einer guten Vermieterin und wir fühlen uns da total wohl. Und wenn wir jetzt umziehen würden in andere Mietwohnungen, weiß ich genau, dass wir mindestens doppelt so viel bezahlen würden. Mhm. Und deswegen bleiben wir da wohnen. Und ich find's da auch schön. Das ist ja auch nicht weit weg von der Grenze zu Altona.
Richtig. Aber mal abgesehen von der Wohnung, hat's bessere Restaurants, hat's bessere Einkaufsmöglichkeiten. Wo hat Eimsbüttel die Nase vorn? Was du möglicherweise auch gar nicht ändern könntest. Also kannst du jetzt nicht neue Einzelhandelsgeschäfte für Altona planen oder so?
Eimsbüttel hat, also ich meine, Eimsbüttel und Altona sind, ich kann die gar nicht so genau miteinander, also kann ich sagen, eins ist besser als das andere. Sie sind anders. Also da, wo ich wohne, sind mir zum Beispiel viel zu viele Nagelstudios, anstatt irgendwelche wirklich interessanten Einzelhandelsgeschäfte zu haben. Ich finde tatsächlich, dass Altona, was die Vielfalt von Geschäften anbelangt, da die Nase vorn hat eher.
Auch viele so ursprüngliche, ne? Also Familienbetriebene und so weiter. Ja. Ich habe das Gefühl, dass die Osterstraße in Eimsbüttel, ich wohne da ja auch um die Ecke, gerade immer mehr so Kettenbetriebe irgendwie bekommen. Schwierig.
Ja, das sind eher die Seitenstraßen, die sich wirklich gut entwickeln, finde ich. Die Osterstraße selber, finde ich, hat auch keine richtig gute Entwicklung genommen. Aber die Seitenstraßen, die finde ich dann eher noch interessanter, wie die sich jetzt entwickeln. Und also ich mag das schon, dass das da auch immer trubeliger wird. Also im Sinne von, also dass da abends auch was los ist, dass da Menschen sind. Und das ist, mir gibt es auch immer tatsächlich ein Gefühl der Sicherheit, dass da viele Menschen draußen sind. Das ist in Altona ja natürlich ganz genauso. Da ist es dann eher so, dass es dann schon zu laut wird. Ich sag nur Schanze und teilweise jetzt auch Ottensen, wo wir da so eine Ballermannisierung erleben, was mir große Sorgen bereitet. Das genau darüber wird auch im Stellinger Weg ja geredet, diese Entwicklung.
Ende der 90er bin ich nach Ottensen gezogen. Und da hat man da auch schon immer drüber gesprochen, diese Ballermannisierung und so weiter. Ist es tatsächlich, ich erlebe das gar nicht so. Ich habe immer noch so das Gefühl, dass sich die Tonalität in Ottensen immer noch nicht geändert hat. Alles ein bisschen chilliger und ruhiger und so weiter.
Ja, also Ottensen ist, glaube ich, auch noch, das ist alles noch wirklich gut und prima. Man muss aber ein Auge drauf haben und das haben wir auch. Das ist alles noch im Rahmen. Also auch wenn man sich die Beschwerdeanlage anschaut. Was anderes ist tatsächlich die Schanze. Da mache ich mir einfach wirklich große Sorgen über die Entwicklung, die das jetzt genommen hat über die letzten.
Welche Entwicklung prangerst du jetzt genau an? Die Zusammensetzung auch der Läden oder?
Ja, die vielen, vielen Kioske und dann dieses so wie auf der Reeperbahn auch, irgendwie Shots für lau, irgendwie möglichst viel Alkohol in möglichst kurzer Zeit für möglichst wenig Geld, was natürlich die ganzen Junggesellinnenabschiede auch anzieht. Also die Wodka-Bombe, die heißen dann irgendwie Astra Blitz oder irgendwie so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich da als Bezirksamtsleiterin, also da hätte ich gerne mehr Einfluss, um die Zusammensetzung der Gastronomie dort mehr zu beeinflussen. Also wenn ich mir
Und das hast du aber nicht.
Nein. Also wir haben eine bestimmte wir haben ja bestimmte Richtlinien, was wir genehmigen müssen. Und es liegt letztendlich an den VermieterInnen, also an den HauseigentümerInnen, MieterInnen zu suchen, die tatsächlich nicht das ganze Ding zum Kippen bringen. Und wir erleben aber eine Eigentümerinnenlage, die tatsächlich auf Gewinnmaximierung ausgelegt ist. Und das macht mich schon traurig auch, weil dieses Viertel droht wirklich, ja, der zweite Ballermann zu werden.
Was ja fast noch absurder ist als diese vielen Kioske, sind ja Friseure. Also so viele Haare können gar nicht geschnitten werden, wie hier Scheren und Rasiergeräte irgendwie gewerblich genutzt werden. Hat man da gar keinen Einfluss drauf, dass das nicht so eine Monokultur wird als Bezirksamtsleiterin?
Nein, weil es einfach bestimmte Gewerberichtlinien gibt, die dann sagen, das und das muss genehmigt werden. Und wo ich mit meinem juristischen Bauchgefühl, ich bin halt keine Juristin, denke, das kann doch gar nicht sein, auch was wir an Sommerterrassen genehmigen müssen. Das ist dann so, wie es ist. Und aber ich suche jetzt gerade zusammen auch mit der Politik und mit den AnwohnerInnen Wege, um da ein wenig rauszukommen.
Ich bin ja ein großer Fan, möglicherweise anders als du, von Sommerterrassen und Außengastronomie. Und ich finde, wenn man in die Schanze zieht oder nach St. Pauli, sollte man sich nicht beschweren, dass es da zu laut ist. Das hat man ja mit eingekauft irgendwie. Die Zusammensetzung finde ich schon echt schwierig. Also auch die ganzen Kioske und so, weil eben die Flaschen dann, die meisten Kiosk-Einkäufer bringen die Flaschen eben nicht zurück, sondern schmeißen sie kaputt. Wenn man sie jetzt neben den Mülleimer noch stellen würde, wäre es ja auch in Ordnung zum Pfand sammeln. Aber das finde ich halt absurd. Aber Außengastronomie, das hat auch die Corona-Zeit in New York gezeigt beispielsweise, ist ein durchaus sehr belebendes Moment. Also es muss ja nicht nur störend sein, sondern es ist Leben auf der Straße, so wie du es ja für Eimsbüttel auch gerade gesagt hast. Ich finde, da kann es gar nicht genug geben, aber da gibt's ja auch immer Diskussionen drüber, auch auf St. Pauli, ne, was so Parkbuchten und so weiter angeht. Auf der einen Seite will man die Parkbuchten erhalten, auf der anderen Seite will man die Autos aus der Stadt bekommen.
Ich habe überhaupt nichts gegen Sommerterrassen. Ich sehe das ganz genauso und gerade die Schanze, also da haben wir ja auch Platz auf der Piazza. Mhm. Aber es geht um die Regeln des guten Miteinanders. Es geht darum, dass um 23 Uhr die Leute auch mal schlafen müssen. Und das ist das große Problem. Und es geht auch darum, dass die auch zum Hinterhof die Fenster zum Teil aufhaben und lautes Küchengegröle bis morgens um 4 alle NachbarInnen, die da zu auf dem Hinterhof ihre Schlafstätten haben, einfach nicht in Schlaf kommen können. Und das ist schon etwas, also ich bin ja auch mit dem Schanzenbeirat regelmäßig im Gespräch und wenn mir dann Menschen unter Tränen sagen, sie würden doch einfach gerne mal wieder schlafen, dann macht mich das schon betroffen, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also es geht einfach darum, leben und leben lassen. Die GastronomInnen sollen gerne wirklich gut verdienen und die Sommerterrassen sollen auch da bleiben. Aber es muss dann eine Uhrzeit geben, wo dann wirklich Schluss ist. 23, 24 Uhr, je nachdem, ob wir Wochentag oder Wochenende haben. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich finde, das ist eine ganz, und das ist für mich auch ganz, ganz schwierig, eine ganz feiner Grad zwischen feiern lassen einerseits, auch Cornern, erstmal gar nichts gegen einzuwenden, aber es geht dann darum zu sagen, die Menschen, da gibt es Menschen, die da wohnen und die da übrigens schon seit über 30 Jahren wohnen. Das ist nicht alles Zugezogene, sondern es zeichnet sich schon durchaus aus, dieses Gebiet, dass da Menschen schon ganz lange wohnen, eine hohe Identifikation haben, natürlich auch günstige Mieten und da gar nicht mal eben wegziehen können, nach dem Motto, dann zieh doch weg. Und da, ich finde, das ist schon meine Aufgabe, auch eine auch für die Interessen der AnwohnerInnen tatsächlich zu kämpfen, weil das einfach, das ist Gesundheitsschutz auch für die Menschen. Und ja, und das ist für mich ein ganz feiner Grad des Austarierens. Keine Spaßverderberin sein, aber durchaus auch den Menschen zu ermöglichen, dort zu wohnen. Und das ist nun mal ein Wohngebiet.
Und bevor Stefanie von Berg verrät, was ihr für Altona besonders am Herzen liegt, mache ich gerne Werbung für unseren Kooperationspartner, die Zeit. Auch 2023 beginnt mein Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Die Elbvertiefung ist relevant, prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg gibt es auf www.zeit.de/Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr im E-Mail-Postfach. Klickt mal rein. Was liegt dir denn für Altona so am Herzen, dass du sagst, wenn ich in 10, 15 Jahren als Bezirksamtsleiterin abdanke, soll das auf jeden Fall bleiben und die Leute sollen sich daran erinnern, dass ich das geschaffen habe?
Das ist tatsächlich dieses Thema klimagerechte Stadtentwicklung. Ich weiß nicht, ob du es letzte Woche gesehen hast. Wir hatten ja eine öffentliche Plandiskussion und eine Infowerkstatt zu dem Gebiet unten am Hafen, diese Elbkante, das sogenannte Areal West. Und wenn man sich das anschaut mit für die Öffentlichkeit begehbare grüne Dachlandschaften, zirkuläres Bauen, wirklich ein modernes Energiekonzept, State of the Art, sowas ist etwas, was ich wirklich in Altona gerne an möglichst allen Stellen ermöglichen möchte. Und wenn ich das geschafft habe, so ein paar, jetzt schon so ein paar Exemplare auch zu schaffen, wo man sagt, ach, so kann Stadtentwicklung auch aussehen, dann blicke ich zufrieden auf meine Amtszeit zurück.
Jetzt bist du ja im Westen von Hamburg unterwegs. Wir haben ja auch Hörerinnen und Hörer, die im Norden, Süden, Osten leben. Gibt es da Stadtteile oder Bezirke, die du so gar nicht kennst? Also mich kann man zum Beispiel im Osten so im Speckgürtel aussetzen und ich würde mich ohne Handy wahrscheinlich verlaufen.
Geht mir ganz genauso. Der Osten von Hamburg ist für mich ein ziemliches Buch mit 7 Siegeln, muss ich sagen. Also gerade so die ganzen Wandsbecker Außenbezirke. Ich glaube, da war ich zum Teil auch noch nie.
Treibt es dich manchmal so sonntags als kleinen Ausflug daraus? Das habe ich in der Corona-Zeit habe ich das häufiger gemacht, dass ich dann mit dem Fahrrad darüber und dann da irgendwo mal ein bisschen spazieren gegangen bin, weil Eimsbüttel hatte ich dann in 2,5 Jahren doch komplett vermessen mittlerweile.
Ja, also ich bin ja begeisterte Fahrradfahrerin. Klar, wir machen dann unsere Ausflüge mit dem Fahrrad. Und also wir gucken, also mein Mann ist Architekt. Wir gucken vor allen Dingen viel Architektur. Wir gucken dann mal in unserem Architekturführer, was kennen wir denn noch nicht? Und gucken uns das mal an oder suchen natürlich auch extra mal so ein bisschen grün auf. Aber tatsächlich ist es immer noch, ja, für mich relativ unerschlossenes Gelände dort drüben.
Wenn dein Mann Architekt ist und du auf der anderen Seite dich ja auch mit Bauen und Wohnen auseinandersetzt, sind die Frühstücke und Abendessen dann immer geprägt von fachlichen Diskussionen oder könnt ihr auch mal herzhaft über ganz banale Themen wie TV-Serien oder so sprechen?
Ja, über das sprechen wir auch, aber tatsächlich sprechen wir unheimlich viel über Stadtentwicklung und Bauen und dergleichen mehr, weil ich natürlich auch Dinge, also gesetzliche Fragen irgendwie dann mit ihm mal kläre, also und auch um die andere Sichtweise zu hören, wie ist denn das eigentlich für einen Architekten, wenn er das und das tun muss und ja. Ich glaube, er findet das ganz super, dass er mit mir jetzt auch eine Gesprächspartnerin hat, die genau damit auch zu tun hat, weil wir natürlich jahrelang, jahrzehntelang völlig unterschiedliche Berufe hatten.
Jetzt hast du ja, du bist da hingekommen, Altona steht, alle Strukturen stehen. Was wäre denn, wenn du mal so ein Gebiet komplett neu denken könntest? Also ich bin tatsächlich neulich bei Altona 93 gewesen und bin dann da, wo früher Hermes und Euler war, abgerissen wurde und da die wieder gleichen Klötzchenbauten hingekommen sind, wo ich so denke, warum kann denn da nicht, wer will denn da wohnen? Das gibt's doch gar nicht. Und wir werden alle in 20 Jahren gefragt, sag mal, warum habt ihr uns eigentlich so bescheuerte Häuser da hingesetzt? Wenn du das jetzt bestimmen könntest, mal eine größere Fläche zu gestalten, was würde auf jeden Fall dabei sein? Worauf würdest du mehr achten?
Also ich achte darauf, dass alleine schon was so Look and Feel, wenn man dann da ist, dass das sehr viel Grün enthält. Das heißt, Fassadenbegrünung ist für mich wirklich unglaublich wichtig, dass das, also wo es irgendwie geht, umgesetzt wird. Und zwar auch aus Gründen der Klimaanpassung, aber auch das Thema Biodiversität und so weiter. Und auch die Frage der das, ja, also für die BewohnerInnen, dass es die Häuser sich nicht so aufheizen, also und auch begehbare Dachlandschaften. Also das erstmal so von die äußere Hülle ist für mich erstmal ganz, ganz wichtig. Und das wird viel zu wenig gemacht in Hamburg immer noch. Wir haben auch immer wieder da lange Diskussionen mit InvestorInnen, genau über diesen Punkt. Das natürlich kombiniert mit wirklich mit Energiekonzepten, die nachhaltig sind. Und dann würde ich darauf achten, dass wir Gebäude haben mit unterschiedlichen Höhen, nicht alle die gleiche Höhe. Das finde ich nämlich wahnsinnig langweilig. Also wenn ich mir so richtig die Welt mal so backen könnte, wie ich wollte. Es dürfen auch mal Hochpunkte dabei sein. Ich finde, man darf durchaus auch über mehr als 6 Geschosse mal nachdenken. Dann muss ich das aber wieder ausgleichen mit weniger Geschossen. Und dann ist es sehr, sehr wichtig, dass, also ich finde, ein autoarmes Quartier, möglichst autofrei. Das wird nicht ganz funktionieren, aber zumindest ein autoarmes Quartier, wo man von oben gar keine Autos sieht, dann sehr viel Grün- und Freifläche, wo es geht, trotz einer gewissen Dichte, die wir brauchen. Wir brauchen die gewisse Dichte, wenn wir schon bauen, dann muss auch entsprechend, muss dann auch das auch genutzt werden, das bisschen Fläche, was wir noch in der Stadt haben. Und ganz wichtig sind soziale Infrastruktur. Das heißt, dass wir auch Zentren haben für die Menschen, wo sie hingehen können, Orte der Begegnung schaffen können. Und was die Zusammensetzung anbelangt, würde ich immer versuchen, wenn ich mir die Welt backen darf, soziale InvestorInnen mit reinzuholen. Das heißt, Menschen, die auch Wohnungen und entsprechend die Infrastruktur schaffen für Menschen, die es nicht leicht haben auf dem ersten Wohnungsmarkt. Darauf würde ich auch immer achten.
Jetzt ist es ja so, dass die Stadt beispielsweise mit der Finanzbehörde sehr stark gerade dabei ist, Häuser zurückzuholen. Welches Gebiet oder welche Gebäude würdest du denn, wenn du jetzt die große Kasse vor dir stehen hättest, gerne zurückholen? Ist es das Holzenquartier tatsächlich?
Ja, selbstverständlich. Wenn das Holstenquartier in städtischer Hand gleich geblieben wäre, dann würden wir ganz andere Diskussionen hier führen. Jetzt ist es natürlich so, also ich muss mir ja einfach die rechtlichen Rahmenbedingungen angucken. Nach wie vor ist Adler bzw. die Adlertochter Condos rechtmäßige EigentümerInnen und die werden es so verkaufen, das Gebiet. Und das ist auch rechtlich so, zu dem Preis, der dann tatsächlich auch dem Verkehrswert entspricht, beziehungsweise dem Nachfragepreis. Und selbst wenn die Stadt das dann kaufen würde, dann werden es vielleicht nicht die 357 Millionen aus den Büchern sein, aber es wird jetzt auch nicht ein Apfel und ein Ei kosten. Und dann muss man auch mal ganz klar sagen, selbst wenn es die Stadt komplett übernehmen würde, können die jetzt auch nicht da Bullabü entstehen lassen. Also klar, das Holstenareal, das ist aber Schnee von gestern. Ansonsten ist es mir wirklich fast eher ein Anliegen, die vielen Gebäude, die jetzt gerade in den sozialen Erhaltungsgebietsverordnungen über den Tisch gehen, wenn wir die kaufen könnten. Uns ist aber vor anderthalb Jahren vom Bundesverwaltungsgericht dieses Thema Vorkaufsrecht für die Kommunen aus der Hand geschlagen worden. Und das ist wirklich bitter. Das stand ja neulich auch in einem der Medienberichte. Uns alleine ist in Altona sind 717 Wohnungen damit flöten gegangen. Und die sind jetzt im freien Spiel der Kräfte tatsächlich überlassen, mehr oder weniger. Und das ist bitter. Ich würde eher darauf setzen, einzelne Gebiete zu kaufen.
Jetzt kommen wir von den Bitteren zu den schönen Dingen, nämlich zu den Fragen der anderen Leute.
Liebe Frau von Berg, hier spricht der Interpret und Alleinunterhalter Lotto Ginkal. Und ich habe soeben vor wenigen Tagen die Stadtparksaison in der Open Air Bühne eröffnet mit unserem 53. Konzert im Stadtpark und dann werden wir demnächst auch das 54. spielen. Und da frage ich mich natürlich, was ist denn Ihre Lieblingskonzertlocation? Damit Sie sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, Sie müssen keinen Ort in meiner Nähe nehmen.
Also es muss nicht Barmbek sein, du kannst dann doch wieder Altona nehmen oder so.
Nee, das ist schon, also ich finde, Stadtpark ist schon, hat schon was.
Bist du auf einem der 53 Konzerte gewesen?
Nein. Lotto
Ginkal? Ja, nicht. Mhm. Aber Hamburg, meine Perle, sagt dir was.
Nein, selbstverständlich. Lotto Ginkal kenne ich natürlich.
So, dann kommen wir zur nächsten.
Hallo, Frau von Berg. Hier spricht Carlotta Josephine Pahl, die deutsche Synchronstimme von Eleven in der Erfolgsserie Stranger Things. Und mich würde interessieren, welche ihre absolute Lieblingsserie ist.
Hui.
Du kannst jetzt Schwarzwaldklinik sagen mit dem medizinischen Hintergrund, aber es darf also auch was Moderneres sein.
Also tatsächlich habe ich The Crown. Ja, The Crown, ja.
Ja, das ist ja, ja. In diesen Tagen darf man sich da durchaus zu bekennen. Und wie guckst du dann Serien? Alleine oder darf dein Mann mitgucken? Und guckst du dann mehrere Teile hintereinander weg? Oder teilt sie ja schön ein?
Also The Crown habe ich ganz alleine geguckt, Das ist nichts für meinen Mann, obwohl er tatsächlich in London gelebt hat und eigentlich tatsächlich Monarchie, also das findet er so ganz cool irgendwie. Cooler noch als ich. Aber das habe ich mir alleine angeguckt. Und die Gruselserien, so Nordic Noir oder so, das gucken wir dann gemeinsam, weil alleine gruselt es mich viel zu sehr. Aber wenn ich dann alleine bin, dann gucke ich sowas wie The Crown und ich habe jetzt auch gerade Downton Abbey durchgeguckt. Und dann verfalle ich manchmal tatsächlich, wenn ich Zeit habe, in Binge-Watching. Also dann gucke ich auch drei Folgen in Serie und gehe dann zu spät ins Bett.
Du bezeichnest dich als zutiefst politischen Menschen. Was für einen Schlüsselmoment hat es da gegeben?
Das ist tatsächlich also ich kann es nicht als Moment bezeichnen, aber tatsächlich die Atomkraft, die ganze Atomkraftbewegung, die hat mich politisiert.
Und bist du dann auch auf Demonstrationen dann mitgelaufen? Also im Nachhinein sagt das ja jeder. Nur so viele Leute waren da wahrscheinlich gar nicht. Also, aber ich gehe mal davon aus, du gehörst einer Generation an, die noch gelernt hat, auf die Straße zu gehen und nicht sich zu kleben.
Ja. Das ist korrekt.
Und was waren da so deine Themen? Also, das war dann Gorleben und Wendland quasi, auch aus lokalen Gründen, oder gab es auch noch andere Dinge, für die du dich eingesetzt hast?
Nee, das waren genau die Themen. Also genau, auch die Orte, richtig.
Und ist das dann irgendwie schon vorgezeichnet gewesen, eine politische Karriere, oder war das einfach nur so, dass du dann vor allen Dingen sehr streitbar warst in diesen Themen?
Ich war streitbar, aber politisch, ich hatte eigentlich, hatte ja nie vor, in irgendeine politische Partei einzutreten. Also ich habe immer grün gewählt. Strategisch manchmal auch rot-grün natürlich, um Erst- und Zweitstimme. Aber ich bin ja erst tatsächlich Dezember 2010 bei den Grünen eingetreten. Das war dann, da muss ich wirklich sagen, also dass ich politisch aktiv geworden bin, das war ja die Schulreform, in der ich mich engagiert habe. Das hat mich so wirklich dann auch ja im Doing dann tatsächlich politisiert. Das ist dann schon ein Schlüsselmoment.
Und es gab gar keine andere Partei, also nichts anderes. Was haben deine Eltern dazu gesagt? Weil, ich sag mal, da gab es ja wahrscheinlich noch so einen Generationskonflikt.
Nee, meine Eltern, die waren immer sozialdemokratisch geprägt, so. So sind wir auch aufgewachsen. Aber auch meine Geschwister und also wir sind alle dann grün geworden, also auch im WählerInnenverhalten. Und meine Eltern fanden das gut. Also die fanden das total klasse, waren fein damit und konnten das auch total nachvollziehen. Und diese Diskussion hatten wir nie so, was machst denn du da bei den Grünen? Nee, die waren eher ziemlich stolz.
Ist es dann trotzdem so, dass man mit dem Alter und auch der langjährigen Erfahrung ruhiger wird? Würdest du jetzt heute noch demonstrieren gehen oder hast du einfach andere Möglichkeiten, dann für deine Sache einzutreten?
Ich gehe natürlich nach wie vor auch demonstrieren. Ich finde das auch ein ganz wichtiges Zeichen, das sagen wir bei Fridays for Future auch, dass dass Masse dann schon auch etwas macht und auch etwas bewirkt. Dass man, dass letztendlich auch die Verantwortlichen nicht denken, das sind ja nur ein paar Spinner, die das fordern, sondern wenn dann wirklich 1 Million Menschen auf der Straße sind, dann macht das was aus. Dann weiß man, okay, da steckt irgendwie mehr dahinter als nur so ein paar Ideen.
Gab es denn Personen, die dich inspiriert haben? Wo du gesagt hast, den oder die finde ich gut, so will ich auch sein, oder?
Ich fand früher Joschka Fischer ja ganz cool.
Heute nicht mehr?
Nee.
Warum nicht?
Also ich finde...
Ist der zu etabliert mittlerweile?
Ja, das ist viel zu etabliert.
Hat die Turnschuhe dann gegen den Anzug quasi eingetauscht, ne?
Also das nehme ich ihm schon übel. So ein Stück weit, das sage ich ganz ehrlich. Damit macht er sein Lebenswerk auch klein. Ich fand es schon damals sehr beeindruckend. Er war ja auch ein großartiger Rhetoriker. Ich fand das schon beeindruckend und das versuche ich halt auch, mich auch mal gegen den Wind zu stellen, auch mal nicht mit dem Mainstream auch der eigenen Partei mitzulaufen, sondern das zu machen, was man richtig
hält. Das ist natürlich in Hamburg sehr gefährlich, nicht mit der eigenen Partei mitzulaufen. Da kann man schnell ausgeschlossen werden von Ämtern.
Das ist jetzt eine andere Diskussion. Also das dafür einzustehen für das, was man für richtig hält. Und das hat Joschka Fischer schon damals gemacht. Das nötigt mir schon Respekt ab. Aber dann in einen Lebensweg zu gehen, der tatsächlich möglichst gut bezahlt ist, das finde ich schon schade.
Welche Träume hast du dir denn jetzt so erfüllt? Also auch wenn Geld vielleicht gar keine Rolle spielt, aber gibt es etwas, wo du sagst, das wollte ich immer haben, das habe ich gemacht, Mietwohnung, aber vielleicht dann doch irgendwie, keine Ahnung, viel reisen und vielleicht auch besser reisen als nur im Schlafsack oder so?
Ja, wobei beim Reisen, beim Thema Reisen, also wir fahren nächste Woche mit dem Zelt und unserem 70 Jahre alten Puch-Faltboot an den Luganer See und werden dort zelten. Also wir sind eher so back to the roots. Und eben keine, ich habe natürlich auch früher Flugreisen gemacht. Das mache ich jetzt nicht mehr, wenn es irgendwie zu vermeiden geht, sondern wir fahren entweder mit Zug und Nachtzug zum Beispiel oder dann, wenn wir so viel Gepäck mit Zelt und schweren Faltboot mit haben, dann fahren wir mit dem Auto. Also, dass ich überhaupt viel reisen kann, das ist, finde ich, schon unglaubliches Privileg.
Und gibt es Dinge, die du dir gerne leistest? Also lieber einen besseren Wein oder lieber Klamotten oder gute Küchengeräte oder was auch immer? Also wo spielt das Thema Luxus dann doch eine Rolle bei dir?
Zum Beispiel, indem ich Kunst kaufe.
Ui.
Ja, aber das ist nicht viel, also nicht dauernd und ständig, aber ich finde das schon, das ist vielleicht ein Stück Luxus, das denke ich schon, aber das ist ja etwas, was Freude macht und und das irgendwie einen emotional berührt. Ansonsten, was Klamotten anbelangt, kaufe ich viel weniger als früher. Also ich habe schon sehr meinen Lebensstil geändert.
Ja.
Also.
Was ist das denn für Kunst, die du kaufst? Sind es eher Fotos, sind es Skulpturen, ist es Pop-Art oder Street-Art oder so alte Schinken, die man auch aus der Kunsthalle kennt? Also im Stil, nicht im Wert.
Nee, es ist schon modern.
Ja.
Und es ist ganz unterschiedlich. Es können Dinge sein, die an die Wand gehängt werden, aber es sind auch Dinge, die man hinstellt.
Und ist das dann so viel, dass du das auch schon einlagern musstest? Also ich habe mittlerweile schon ein paar Sachen im Keller, weil ich einfach nicht wusste, wohin damit.
Nein, 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 so viel ist es nicht. Das muss immer noch in die eigene Wohnung passen.
Ja. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, wenn du in Eimsbüttel unterwegs bist, dass du versuchst, einigermaßen unerkannt zu bleiben. Nun ist es ja aber trotzdem wichtig zu wissen, was die Leute so im eigenen Bezirk irgendwie auch denken. Wie kommst du mit den Leuten ins Gespräch? Gibt es da regelmäßig so Bürgerstunden oder hast du auch so andere Tricks oder Möglichkeiten? Besuchst du Firmen offiziell oder wie läuft sowas?
Naja, ich versuche jeder Einladung von zum Beispiel Bürgervereinen auch zu folgen. Das ist etwas, das sind ja wirklich ganz wichtige Institutionen, die sich tatsächlich darum kümmern, dass es den Menschen gut geht vor Ort. Und da komme ich gut mit den Menschen ins Gespräch. Ich gehe natürlich, muss auch solche Dinge wie Osterfeuer zum Beispiel, da gehe ich natürlich dann auch, da habe ich auch den ganzen Tag verbracht. Ich folge den Einladungen von Sportvereinen, also solche Veranstaltungen, die nehme ich halt, wenn es irgendwie geht, wahr und komme dann mit den Leuten auch niedrigschwellig ins Gespräch. Bürgersprechstunden habe ich nicht, ich habe eine Kinder- und Jugendsprechstunde. Das, weil mir die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wirklich am Herzen liegt. Das ist ja die Zukunft. Für die ist es schwer, sich einzubringen, tatsächlich. Also ich habe schon genug Gelegenheiten, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. In Altona, ich kriege ja auch Zuschriften. Und die Bürgersprechstunde, die hatte ich früher mal, aber die ist irgendwie nicht richtig angenommen worden. Und ich habe auch schon neulich überlegt, vielleicht sollte ich sie mal wieder einführen.
Möglicherweise. Wie schwer fällt es dir denn, Nein zu sagen? Also du musst ja eigentlich tagtäglich häufig Entscheidungen treffen, die der einen Seite gefallen und der anderen eher nicht.
Das fällt mir relativ leicht. Also nach einer Güte, also ich muss dann natürlich eine Abwägung treffen und dann sage ich Nein, Punkt.
Und bist du dann gerne dann die Buhfrau sozusagen? Weil du eben für die Sache einstehst und sagst, Leute, ihr seid da in der falschen Richtung unterwegs. Weil am Anfang deiner Amtszeit hast du ja schon 3-4 Mal Entscheidungen getroffen, die dann zumindest auch öffentlich hart diskutiert wurden.
Das macht natürlich nie Spaß. Also wer geht schon gerne in Konflikte? Ich tue es nicht. Aber wenn ich dann der Überzeugung bin, das ist genau der richtige Konflikt und auch die richtige Position, dann halte ich das auch aus. Und ich denke mal, wenn wir uns angucken, welche Dinge auch befriedet wurden, dann war das auch richtig und gut, in diesen Konflikt zu gehen. Ich sage nur Osterfeuer.
Beispielsweise, wo du jetzt gerne bist.
Ja, also ich kann meinen Ostersamstag auch anders verbringen, aber tatsächlich war ich da ja irgendwie morgens um 9 bin ich da aufgelaufen und bin abends um 9 danach mit dem Fahrrad wieder nach Hause gefahren, als dann irgendwie alles abgewickelt war und wirklich ich klar war, okay, die Feuerwehr macht jetzt den Rest. Ja, das ist dann aber Teil meines Amtes. Ich sage ja immer Augen auf bei der Ämterwahl, ne? Mhm. Und das ist dann okay.
Hast du mit den Erfahrungen, die du jetzt gemacht hast, sagst du, und das ist die wahrscheinlich die diplomatische Antwort, das möchte ich gerne bis zu meinem Arbeitsende machen? Oder gibt es dann noch einen Ehrgeizfunken, wo du sagst, naja, wenn die Grünen vielleicht noch ein Senatorinnenamt mehr kriegen, dann würde ich auch Stadtplanung oder ähnliches als Senatorin machen?
Ja, das sind immer so schwierige Fragen. Ich kann da nicht Nein sagen, das würde ich niemals machen. Ich weiß aber, also Altona wächst mir auch immer mehr ans Herz, weil ich Altona auch immer besser kenne. Und ich weiß, ich brauche mehr als eine Amtsperiode, um die Dinge wirklich, also die Früchte auch zu ernten, die ich dann mal gesät habe. Und wenn ich jetzt heute die Wahl treffen müsste, würde ich mich immer für das Bezirksamt Altona entscheiden.
Aber es fehlen so gute Frauen in der Politik, so viele. Also das ist ja schon auch etwas, was man wahrscheinlich, wo man nur einmal Nein sagen kann und dann wäre es vorbei.
Das ist richtig.
Wenn man den ganzen Tag eigentlich mit Planung zu tun hat, beruflich gesehen, für andere Sachen, für andere Leute Sachen entscheidet, wie planerisch gehst du denn in deinem eigenen Privatleben vor? Also wird das Zugticket 6 Monate vorher gebucht und der Urlaub und weißt du jetzt schon, wo du nächstes Jahr im Sommer hinfährst oder ist da auch noch ein bisschen Platz für Rock'n'Roll?
Das ist ganz unterschiedlich, dieser zum Beispiel Platz für Rock'n'Roll, also jetzt unsere Reise nächste Woche, da haben wir uns sehr lange das einfach offen gehalten. Ich hatte mir den Urlaub gebucht, die Woche freigehalten und wir haben ganz lange geguckt, was machen wir. Eigentlich wollten wir in Dänemark zelten, aber dafür ist es jetzt wirklich zu kalt. Mhm. Aber wir haben ganz lange, also das war wirklich, das haben wir jetzt erst, die Entscheidung haben wir vor kurzem getroffen. Aber ich habe zum Beispiel meinen Sommerurlaub, den habe ich schon vor einem halben Jahr gebucht, weil es eine komplizierte Geschichte ist mit Fähre und Zug und Unterkünften.
Wo geht's denn hin?
Ins Baltikum.
Ah, genau. Sehr schön.
Genau.
Also glaube ich, dass es sehr schön ist. Ja. Ich war auch noch nicht da.
Genau. Und da wir da unsere amerikanischen Freundinnen mit haben, die sind jetzt auch schon über 80, dann muss ich so ein bisschen so gucken. Und wir wollen halt ohne Auto reisen und ohne fliegen. Das muss man so ein bisschen planen logistisch. Ich habe auch schon mal nächstes Jahr mein Mann und ich Silberhochzeit. Da habe ich schon alles gebucht. Das macht ihm immer Angst. Der ist ganz anders als ich. Ich habe auch schon unseren Herbsturlaub gebucht. Also so Urlaube, da bin ich tatsächlich, weil ich dann auch so Vorfreude brauche, da bin ich manchmal sehr rechtzeitig.
Wo geht's denn nächstes Jahr hin? Darfst du das verraten?
Oder also ist
das
nicht, eine nächstes Jahr sein? Noch nicht diese Urlaub. Also jetzt, aber diesen Herbsturlaub jetzt, da haben wir eine Einladung von Verwandten in die Provence nach Roquebrune, so heißt das. Da war ich auch noch nie. Aber ich bin schon eher so ein vorplanender Mensch, das gebe ich schon zu. Aber das ist, glaube ich, in meinem Job auch nicht schlecht, nicht schädlich.
Gibt es denn Bereiche in deinem Leben, wo du eher unordentlich, eher phlegmatisch, eher eben nicht geordnet bist?
Mm-mm. Nein.
Gar nicht?
Nein.
Die Wohnung sieht auch immer aus wie ein Museum? Du kannst spontan Besuch empfangen?
Nein. Das nur definitiv nicht, aber ich versuche nicht völlig im Chaos zu versinken, aber so ein bisschen Ordnung, ich mag es schon gerne, wenn es nicht völlig chaotisch bin, habe ich gesagt.
Das heißt, du hast deine festen Abläufe, Freitag geht es zum Altpapiercontainer und Donnerstag zum Flaschencontainer oder wie auch immer.
Nein, ganz so schlimm ist es nicht, aber wir versuchen schon, also auch mein Mann, wir versuchen beide ein bisschen Ordnung zu halten. Wir teilen uns ja natürlich die Hausarbeit, wie es sich für eine moderne Ehe ihr gehört, das war auch schon immer so. So ein bisschen Ordnung muss schon sein. Das sieht nicht, Besuch empfangen, würde ich jetzt sagen. Also mit dem Staubwischen zum Beispiel, da stehe ich auf Kriegsfuß. Staubwischen und Staubsaugen, sind Tätigkeiten, die ich hasse wie die Pest.
Dafür gibt's ja so Staubroboter, Staubsaugerroboter. Hast du sowas?
Nee.
Gibt's irgendwas
so? Ich hab meinen Mann.
Ja, das zu der modernen Familienaufteilung dann. Was mich nochmal interessieren würde, du bist, zwischen 2011 und 2015 Sprecherin für Gleichstellung und Frauen gewesen. Das ist nicht das vorige Jahrhundert, aber es sind ja jetzt schon bis zu 12 Jahre her. Wie guckst du auf die damalige Zeit und deine Arbeit, beziehungsweise fast den Kampf, muss man ja sagen, dafür, dass es überhaupt Gleichstellung gibt, dass es überhaupt ein Thema wird? Das wird ja irgendwie doch merkwürdig. Also zumindest geht es mir so, dass wenn man so weit zurückguckt, in Anführungsstrichen, dass man denkt, puh, was waren das für Zeiten?
Ja, wobei so viel anders war es doch damals eigentlich gar nicht, finde ich. Also
ich habe das Gefühl, dass die gesellschaftliche Diskussion viel breiter geführt wird, dass es allgemein einen Konsens gibt, bis auf ein paar Idioten, die sagen, nö, soll alles so bleiben und so weiter. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es eine weitaus größere Selbstverständlichkeit ist. Also im Grunde ja auch wie die Entwicklung von Nachhaltigkeit. Also als ich angefangen habe, den N-Club zu machen, da haben wir den Leuten noch gesagt, macht das Wasser aus beim Zähneputzen und trennt euren Müll und was weiß ich. Also wo heute Leute sagen würde, was erzählst du mir eigentlich? Das mache ich doch. Und so ein bisschen war das doch bei Gleichstellung und die Stellung von Frauen doch auch. Also es waren nicht die 60er, das gebe ich zu.
Ja. Also ich würde eher sagen, dass die Gleichstellung jetzt breiter aufgefächert ist. Also ich habe 2011 bis 2015 noch nicht mit dem Gender-Sternchen im Kopf gesprochen zum Beispiel. Ja. Das ist schon richtig. Aber wenn ich jetzt ganz konkret auf die Gleichstellung von Frauen gucke, also ich finde nicht, dass sich da weltbewegend was geändert hat. Es ist eher so, dass man so nach draußen anders redet, als es tatsächlich nach innen ist. Also ich höre immer mehr von jungen Frauen, die tatsächlich ganz bewusst dann auch in Teilzeit gehen, sagen, oh, Work-Life-Balance und mein Mann kann ja. Das ist, also ich erlebe es jetzt jedenfalls, dass es, vielleicht ist es auch nur meine Blase, dass das mehr geworden ist als vor 10 Jahren, als ob die Frauen irgendwie vergessen haben, dass es ein modernes Scheidungsrecht gibt und dass man nicht seinen Mann nicht für ewig hat unter Umständen als Versorger. Das ist, also wenn ich jetzt wirklich nur auf diese Gleichstellung von Frauen gucke. Ansonsten ist tatsächlich das Thema Gleichstellung sehr viel breiter aufgestellt. Das ist völlig richtig. Ich habe mir aber damals auch gar nicht so viel für die Gleichstellung von Frauen, habe ich auch was gemacht, aber ich habe vor allen Dingen das Thema Sexarbeit mehr, hatte ich ja, da habe ich mich ja sehr spezialisiert und habe da auch wirklich eine ganze Menge, habe da heute noch auch noch Kontakte in diese Szene und da habe ich mich viel mit beschäftigt in dieser Funktion.
Hast du den Eindruck, dass es, oder vielleicht auch Freunde, den Eindruck, dass es einen Unterschied zwischen der beruflichen und der privaten Stefanie von Berg gibt und wo erkennst du den persönlich?
Naja, es wird mit Sicherheit einen Unterschied geben. Also ich genieße es in meinem Privatleben tatsächlich, nicht immer die Ansagen machen zu müssen, sondern mich auch mal ein bisschen zurückzulehnen und mich auch mal zurückzuhalten und einfach mal zuzuhören. Sonst in meinem beruflichen Alltag bin ich immer diejenige, die Ansagen machen muss, die Entscheidungen auch treffen muss, der die Probleme wie eine Katze, die Mäuse nach Hause bringt, dann kriege ich die Mäuse kriege ich dann auf den Tisch gelegt, so nach dem Motto, kümmere dich mal drum. Und ich finde das schon ganz, für mich auch ganz entspannend, wenn ich mal nicht alle Probleme lösen muss und einfach, wie gesagt, einfach mich mal zurücklehnen und zuhören kann.
Wie gehst du denn mit schlechten Tagen um im Beruf? Also machst du dann die Bürotür zu und sagst so, liebe Leute, heute lieber keine Entscheidung treffen oder einklagen?
Das kann ich mir überhaupt nicht leisten. Das kann ich mir. Ich kann mir richtig schlechte Tage, kann ich mir gar nicht leisten. Also es gibt mal Tage, die ich nicht so gut drauf bin, die auch wahnsinnig schwierig sind, weil auch irgendwas nicht gut läuft oder wenn ich schlecht geschlafen habe oder so. Aber da muss ich durch. Das nützt einfach nichts. Und da muss ich sagen, insgesamt hilft mir meine körperliche Bewegung. Also ich fahre ja unheimlich viel Fahrrad. Also Fahrradfahren ist für mich wirklich immer so ein bisschen die Entlastung, sowohl so auf dem Weg zum Job, aber auch zwischendurch, wenn ich rumfahre. Das ist etwas, was mir immer wieder Kraft gibt und mir auch hilft.
Von dir stammt der Satz, vielleicht stammt er auch von jemand anders, aber den du dir zu eigen gemacht hast, wer führen will, muss fröhlich sein.
Der stammt von Katharina Fegebank.
Ach Quatsch.
Ja.
Und den hast du so übernommen?
Ja, nein, ich habe ja auch damals, ich habe es nicht geclaimed, sondern ich habe gesagt, das, den Satz finde ich einfach gut und ich versuche das so gut wie möglich zu lesen, zu leben. Wobei ich manchmal auch, ich kann auch schlechte Laune haben.
Bist du Morgenmuffel?
Nee, Morgenmuffel bin ich nicht.
Also du fängst gleich morgens fröhlich singend an und tanzt dann in den Tag hinein.
Ja, so ganz, also so wäre vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin eine, die dann sofort auf Knopfdruck, der Wecker klingelt, also heute Morgen, weil ich ein bisschen knapp dran war, ich hatte mir auf den Wecker knapp gestellt, dann stehe ich auf und stratz sofort in die Dusche zum Beispiel und dann, also ja, aber ich bin sofort ansprechbar und das nervt meinen Mann manchmal auch, der dann sagt, meine Güte, sei doch einfach mal still. Ja, also, aber dieses Thema Fröhlichkeit, das ist schon eins, was ich wirklich versuche zu leben. Und singen ist für mich tatsächlich auch wichtig, obwohl ich nie im Chor gesungen habe. Aber wir haben ja unseren Bezirksamtschor wiederbelebt. Der hat jetzt ein paar Mal schon sich getroffen. Und jetzt bin ich schon am Planen, was wir machen können. Wir haben neulich spontan schon für einen Kollegen, der sich verabschiedet hat, sind wir singend durchs Haus gegangen und haben sie uns vor der Bürotür aufgestanden. Ach, toll. und haben ein Lied gesungen. Und das macht mir große Freude. Also ja, eigentlich glaube ich, bin ich auch ein fröhlicher Mensch.
Da gehe ich von aus, zumindest habe ich den Eindruck auch tatsächlich, nicht nur jetzt in der letzten Stunde gehabt. Wir sind nämlich jetzt schon am Ende und da gibt es immer noch zwei Fragen. Und zwar die eine heißt, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Immer noch im Bezirksamt Altona, hoffentlich mit tollen neuen Stadtentwicklungsprojekten und sehr viel mehr Fahrradwegen.
Wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Hamburg in 5 Jahren sehe ich so, dass tatsächlich Hamburg sehr viel grüner geworden ist, was Städtebau anbelangt. Und der Anteil der FahrradfahrerInnen, den der Autofahrenden überholt hat.
Liebe Stefanie von Berg, das war eine interessante und auch unterhaltsame, kurzum eine sehr famose Stunde. Vielen Dank, dass du uns die geschenkt hast, diese vielen schönen Antworten auf meine Fragen. Und ich wünsche dir alles Gute, weiter in ein gutes, ruhiges Händchen für deine täglichen Entscheidungen und sage Ahoi.
Ahoi.
Das war Gute Leute.
Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer.
Von der Gute-Leute-Fabrik, der Szene Hamburg und dem Zeit-Verlag.
Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen.
Jeden zweiten Montag neu.